Herzlich willkommen bei Mit Herz und Hake.
Der Podcast einmal quer durchs Gartenjahr. Wir sind Pflanzenarzt René Waders
und Hella Hofmann, Redakteurin bei der Zeitschrift Bild der Frau.
Und gemeinsam sprechen wir über das, was rund ums Gärtnern so anfällt.
Kommt mit uns ins Grüne, hier gibt's alles, was ihr wissen müsst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und Hake. Für euch am Mikrofon sind wieder der liebe René. Hallo René.
Ja, hallihallo.
Und ich bin Hella, Redakteurin bei Bild der Frau. Und René, du bist Gärtnermeister, Pflanzenarzt und hast langjährige Expertise. Und wir treffen uns ja hier immer, um über den jeweiligen Gartenmonat zu sprechen. Dieses Mal geht's um den November. Das heißt, das Jahr ist schon fast vorbei und fortgeschritten. Nur im Garten gibt's keine Pause.
Nee. Eigentlich nicht. Die Tage sind ja auch alle kürzer geworden. Das heißt also, man kann auch gar nicht mehr so lange in den Garten, außer man geht mit einer Taschenlampe raus. Aber das eine oder andere gibt es natürlich immer noch zu tun. Und jetzt kommt es eigentlich drauf an. Das heißt also, heute schon an morgen denken. Das heißt also wirklich gucken, dass ich ein bisschen was vorbereite, dass ich ein bisschen für Ordnung sorge. Also aber nicht zu viel Ordnung, das ist auch ganz wichtig. Ja, also es gibt auf alle Fälle ein bisschen zu tun.
So schön bunt. Das blüht jetzt. Ich habe mir gerade schon notiert, für Ordnung sorgen ist ein guter Stichpunkt. Sprechen wir später drüber. Aber lass uns erst noch mal schauen, im November, gibt es denn da noch etwas, was in unserem Garten blüht und gedeiht?
Ja, also das ist ja halt im Moment, was ganz typisch ist, so ein Winterschneeball. Der erste Frost war schon da. Der hat natürlich schon viel kaputt gemacht. Also auch Stiefmütterchen oder Chrysanthemen könnten jetzt blühen, das heißt in geschützten Stellen, aber wenn der Frost drüber gegangen ist, dann sind auch leider die schönen Chrysanthemenblüten meistens matschig. Die Astern, die gehen noch, die können auch noch ein bisschen was ab. Aber ich denke mal, es ist jetzt auch eine Zeit, die Winterzeit, also wenn es kälter, wenn es draußen so trist wird, dann ist ja auch mal die Zeit, sich mehr so um die Zimmerpflanzen zu kümmern. Und und da fängt zum Beispiel jetzt ja auch der Weihnachtsstern an. Ja, manche fangen schon sehr früh mit Weihnachtssterne an. Also ich bin eher, bei mir kommt, also vor Dezember kommt bei mir kein Weihnachtsstern ins Haus. Aber die einen oder anderen, die zum Beispiel oder vielleicht ihren Weihnachtsstern durchs Jahr gezogen hat, der und die den jetzt immer schön verdunkeln, das heißt also, die immer dafür sorgen, dass der Weihnachtsstern nicht mehr als 8 Stunden Licht bekommt, dann fängt er nämlich jetzt an und kriegt seine ersten roten Brakteen. Das heißt, nennt man Brakteen, weil das sind ja eine Scheinblüte. Es ist ja gar keine richtige Blüte, diese roten Blätter, die man sieht, sondern das ist ja das, was man also in der Mitte sieht, da sind die Blüten. Aber das ist jetzt mal, also ich finde, Zimmerpflanzen ist eigentlich auch immer ein schönes Winterthema, weil wenn man draußen, der vielleicht ja nur einen Balkon hat oder so, der, ja, da ist jetzt nicht viel zu machen, aber dann kann man sich vermehrt auch um seine Zimmerpflanzen kümmern.
Sag mal, Weihnachtssterne gibt's ja auch in unterschiedlichen Farben, gibt's ja auch in Weiß?
Ja. In, ja,
ist das eine spezielle Züchtung dann?
Ja. Das sind Züchtungen. Also es gibt natürlich auch die etwas komischen Züchtungen. Das heißt, die werden dann mit Farbe unterstützt, ja, mit Glitzer und so. Bin ich überhaupt kein Freund von. Also es ist halt so, für mich ist immer wichtig, man hört ja ganz oft Weihnachtsstern ganz schlecht, überhaupt nicht ökologisch und ganz schlecht und ganz schlecht. Aber ich finde jetzt nochmal, diese Leute, die zum Beispiel ihren Weihnachtsstern wirklich durchs Jahr ziehen und die einmal gekauft haben und den 3, 4, 5 Jahre haben, das finde ich dann schon okay. Das macht auch richtig Spaß dann. Es ist halt einfach so, Weihnachtsstern ist zu einer Massenware geworden. Die Jungpflanzen werden meistens in Afrika oder irgendwo angezogen und werden dann hier rüber geschifft und dann hier irgendwo fertig, ich sag mal, getrieben. Und ja, Weihnachtsstern ist giftig, muss man auch wissen. Das heißt auch für Haustiere. Aber trotzdem bin ich da noch ein bisschen altmodisch und so Weihnachtsstern und Alpenfeilchen, die gehören bei mir einfach dazu. Ich meine, dafür kann man nie alt genug sein oder jung genug.
Aber dann könnte ich ja versuchen, das ein paar Jahre zu ziehen. Wie mache ich denn das? Also nach der Weihnachtszeit, wenn die Zeit vom Weihnachtsstern vorbei ist, pflanze ich das irgendwo ein, pflanze ich das draußen ein, stelle ich es in eine dunkle Ecke. Was mache ich denn, damit es im nächsten Jahr wieder blüht?
Bloß nicht in eine dunkle Ecke. Also ein Weihnachtsstern, der kommt ja so, wer mal irgendwie so im Süden im Urlaub war, ich meine auf Mallorca, Teneriffa und so, da wachsen die als richtige Bäume, dann richtig große Pflanzen. Und wenn ich so einen Weihnachtsstern durchs Jahr ziehen möchte, dann behandle ich die wie eine Zimmerpflanze, ganz normal. Das heißt, die bleibt jetzt stehen über Weihnachten, da sieht sie schön aus. Und irgendwann, wenn die Tage wieder länger werden, was macht der Weihnachtsstern? Dann schmeißt er seine roten Blätter, weiße Blätter, egal was ich habe, ab. und fängt wieder an zu wachsen. Und wenn er dann anfängt zu wachsen, dann kriegt er einen neuen Topf, kriegt frische Erde und kriegt auch immer schön Dünger. Und wenn die Frostgefahr vorbei ist, kann man den rausstellen in den Garten. Na, dann lässt man ihn einfach in den Garten, da kriegt einen halbstattigen Standort. Und dann so ab September holt man ihn wieder rein. Und dann achtet man darauf, dass er nicht länger als 8 Stunden Licht bekommt. Und das ist ganz wichtig, weil er reagiert auf Licht, das heißt auf Kurztag. Und erst wenn der Kurztag eben eintritt, dann fängt er an und denkt, oh, es wird Weihnachten. Und dann fängt er an, seine Blätter rot zu färben. Und das macht man, indem man einfach, ja, ich sag mal, nach 8 Stunden einen schwarzen Eimer über die Pflanze stülpt. Das ist das Beste, was man machen kann, dass da kein Licht drankommt. Weil Störlicht stört schon, ja. Also das heißt, also wenn die Straßenlaterne draußen leuchtet oder so, dann ist das schon, dann stört das schon.
Also eine sehr empfindliche Pflanze, die so ein bisschen Pflanzensitting braucht.
Ja, also nicht empfindlich, die ist schon richtig robust, aber die halt ihren Rhythmus braucht, nicht wahr? Die genau weiß, ah, okay, die braucht halt einen Kurztag oder eben den Langtag, um zu wachsen. Und wenn man das weiß, dann funktioniert es bei ganz vielen Pflanzen so. Ganz viele Pflanzen, also auch Zimmerpflanzen, weil man sich wundert, warum blüht die nicht? Ja, die blüht meistens, weil sie im Zimmer oder in der Wohnung gleichmäßige Temperaturen hat, weil sie in der Wohnung viel zu viel Licht bekommt. Also das sind so Dinge, die man einfach wissen muss, damit man dann auch seine Pflanze zum Blühen bekommt.
Hast du jetzt 2, 3 Beispiele parat, welche Zimmerpflanzen noch ähnlich ticken?
Ja, Weihnachtskaktus. Ganz klar, Weihnachtskaktus wird durch Licht stimuliert, um dann die Blüte zu bekommen. Wichtig ist, Orchideen werden stimuliert durch Kälte, durch einen Kältereiz. Das heißt, wenn die am Tage, ich sag mal, wärmer stehen als nachts, das fördert die Blütenbildung. Also auch das ist typisches Alpenveilchen. Wenn das zu warm steht, platscht es auseinander. Das heißt, Alpenveilchen, ja, war Omas Lieblingspflanze, stand immer im Fenster und da waren die Fenster halt noch nicht so isoliert wie heute. Und da war es ein schöner, kühler Standort und da konnten die Alpenveilchen richtig gut stehen. Und die haben dann wirklich so ab November oder in der tristen Winterzeit, brachten die richtig Farbe in die Bude.
Und die stehen aber bei dir auch noch, die magst du ja.
Die mag ich auch noch. Im Moment habe ich noch keine, aber demnächst, als es jetzt kühler wird, kommen auch wieder Alpenveilchen. Total schöne Farbe, total schöne Blüten, gekräuselte Blüten, also gibt ganz viele, ganz tolle.
Aber sag mal, Alpenveilchen und Weihnachtsstern, die kann ich aber nicht selber ziehen oder aussehen oder so.
Also Weihnachtssterne kann man eher nicht selber aussehen, aber durch Stecklinge vermehren, das ginge. Das ist aber jetzt zu spät. Alpenveilchen kann ich auch. Also zum Beispiel, wenn ich Alpenveilchen in meiner Wohnung habe und die wurden befruchtet, dann bilden die halt so kleine, runde Samenkapseln und dann kann ich mir die auch aussehen.
Ah, okay. Und das heißt, Weihnachtssterne mit Stecklinge, für wann notieren wir uns das denn?
Also Weihnachtssterne für Stecklinge, das machen wir dann, ich sag mal so im April.
Ah, super. Das heißt, die Aufgabe jetzt, einen Weihnachtsstern bis in den April bringen.
Genau, und dann halt so im April erklären wir das dann, dass man früh genug Bescheid weiß, weil der Weihnachtsstern muss halt getrieben haben muss schön gewachsen sein und dann kann man die Spitzen nutzen, um dort Stecklinge zu machen.
Super, das ist meine Challenge. Da laden wir alle zu ein und schauen mal, wie viele Weihnachtssterne wir im April noch besitzen. Erntetipp. Dafür ist die Zeit jetzt reif. Erzähl doch noch mal, im Garten, gibt es denn da jetzt noch etwas, was wir noch ernten können? Es gab ja ein paar Wintergemüsesorten, die später noch gepflanzt werden konnten. Ist jetzt davon etwas reif?
Also ernten kann man jetzt immer und das kann man eigentlich auch, Rosenkohl zum Beispiel, Grünkohl, ja, ganz wichtig. Ja, jetzt der erste Frost ist über den Grünkohl gegangen und jetzt wird er ein bisschen süßlicher dadurch, durch den mögen viele Leute und ja, die weiße Fliege und Co., die eigentlich sich am Grünkohl immer so richtig breit macht, die ist jetzt auch weg, weil sie den Frost nicht so verträgt und da kann man ihn gut ernten. Und wenn man natürlich auch andere Kohlearten hat, die kann man jetzt auch noch ernten. Und Spinat zum Beispiel, den kann man jetzt auch noch ernten. Das sind halt eben Dinge, die man jetzt noch. Also es wird weniger, aber es ist, ja, das eine oder andere kann man noch ernten.
Wie sieht's aus mit Wintersalat?
Wintersalat auch, ja. Wenn der da jetzt schon so weit ist, da guckt man dann, ja. Und den ernte man dann natürlich auch. Kommt immer darauf an, was ich denn so alles ausgesät habe als Wintergemüse. Also alles andere, was so groß, also alles viel, was im Boden wächst, geht auch natürlich. Man kann natürlich auch jetzt noch zum Beispiel rote Beete, wenn man die hat, die kann man ja auch später ernten. Also da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu frostig wird. Wenn der Frost richtig in den Boden geht, muss die rote Beete raus. Dann sollten auch Mohrrüben und so, wenn man da noch welche im Boden hat, die sollte man auch unbedingt rausnehmen.
Gibt es da, weil du sagst, wenn der Frost richtig im Boden ist, das muss man da irgendwie dann, hat man das im Gefühl oder gibt es so eine Minustemperatur?
Wenn wir jetzt so ein bisschen Bodenfrost haben, dann ist das nicht das Problem, weil der geht ja nur oberhalb irgendwo über die Pflanzen, geht aber noch nicht tief im Boden, weil der Boden noch ein bisschen warm ist. Aber wenn wir jetzt so, sag mal, ja, -7, -10 Grad kriegen und das 2 Tage, dann geht der schon im Boden, dann haben wir schon, dann wird der Boden fest, dann friert der Boden zu und dann ist das nicht so gut.
Okay, da also ein bisschen drauf achten. Du hast ja gerade schon gesagt, wir müssen ein bisschen für Ordnung sorgen jetzt im Garten. Wo fangen wir denn an? Ran an die Hake, die wichtigsten To-Dos.
Also, es ist halt ganz wichtig, ich meine, es ist immer so, wir Deutsche, wir sind ja so reinlich, das heißt, da wird jeden Samstag die Straße gefegt, man muss immer alles akkurat sein und wir nicht übertreiben, also ganz wichtig mit der Ordnung. Und das heißt also, alles, was so an Stauden und so die Halme und die vertrockneten Stängel, die lassen wir alle stehen. Ganz wichtig, weil das ist dann, da tun wir nichts, ja, und helfen dabei, den Nützlingen durch den Winter zu kommen. Also eine gute Sache, da machen wir nichts dran, die lassen wir einfach so stehen. Und das ist auch gut so, das deckt den Boden ab und das ist alles wunderbar. Aber es gibt so einige Stellen, wo der Boden nicht abgedeckt werden darf, wie zum Beispiel auf den Rasenflächen. Da müssen wir jetzt wirklich immer darauf achten, das Laub, was runtergefallen ist und was auf dem Rasen liegt, das haken wir alles schön ab. Das wird immer weggenommen. Wir nehmen dieses Laub und verteilen es schön auf unsere Beete. Wir können es auch zwischen den Stauden tun, das ist völlig egal, das wird schön da, das kann da verrotten, das kann auch als Winterschutz dienen. Wir machen große Haufen, damit, ein Igel oder so, der sich noch nicht verlaufen, also der noch keinen Winterschutz gefunden hat. Meistens sind die jetzt schon, die haben alle schon ihren Winterschutz gefunden. Aber falls sie es noch nicht gefunden haben, dann finden die noch was. Das ist so die Ordnung, die ich sage, die man macht. Und Wasser raus aus der Regentonne, damit die Regentonne nicht kaputt geht. Also da muss man so, solche Dinge muss man gucken. Vielleicht dann auch durch den Garten gucken, wo das eine oder andere Werkzeug noch steht oder liegt. Dass man das in Schuppen räumt. Ich kenne das von mir. Also da steht der Spaten schon immer nochmal irgendwo am Beet oder so, dass man die dann wirklich reinholt und dass man sagt, okay, die werden dann bitte nicht rosten über den Winter oder dass man es nicht vergisst. Weil man weiß ja nie, wie das Wetter wird. Unverhofft kommt oft, dann fängt es auf einmal an zu schneien und dann ist alles dicht und dann findet man nichts mehr im Garten.
Und Laub sollte nicht auf dem Rasen bleiben, damit eben der Regen auch schön, der kommt, schön einsickern kann?
Nee. Weißt du, was passiert, wenn das Laub auf dem Rasen fällt, fängt dann erstens ist dann Luftabschluss, wird dicht, kommt kein Licht dran am Rasen, dann wird das Laub anfängt an zu faulen und dann fängt auch der Rasen an zu faulen. Ja, der verrottet dann halt auch und das wollen wir natürlich nicht.
Dann müssen wir ihn ja nächstes Jahr neu sehen.
Ja, so sieht aus. Und dann sieht er nächstes Jahr nicht schön aus, genau. Das ist wichtig.
Wie pflege ich denn eigentlich den Rasen jetzt im Winter?
Also, es gibt Tage, Jahre, da muss man bis Dezember mähen. Also man muss gucken. Also das ist halt immer, es ist immer ein bisschen wetterabhängig. Das heißt, wenn es jetzt lange warm bleibt oder so und keinen Frost gibt, dann wächst er ja noch. Das heißt also, der darf über den Winter ruhig ein bisschen länger. Man schneidet ihn gar nicht so kurz runter. Aber wenn er denn zu lang ist, dann mäht man ihn halt nochmal. Das ist halt das, worauf man achten muss. Mehr mache ich auch nicht. Also ich gucke jetzt, achte drauf, mein Rasen, wenn er jetzt nochmal zu lang wird, gehe ich nochmal mit Mäher drüber, damit er nicht umliegt. Das ist immer wichtig. Der Rasen sollte immer schön stehen und nicht im Winter umliegen. Und Mäher braucht man da eigentlich nicht machen. Was viel wichtiger ist, worauf man sich jetzt konzentrieren sollte, ist halt auch, wenn ich zum Beispiel jetzt noch irgendwelche Kübelpflanzen draußen habe, ja. Also auch da ist es ganz, ganz wichtig. Auch Kübelpflanzen, die winterfest sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Buchsbaum oder Ilex oder irgendwas im Kübel habe, dann sollte ich versuchen, dass ich diese Kübelpflanzen irgendwo in den Schatten stelle, damit da keine Sonne dran kommt. Ja, das ist wichtig, weil das große Problem ist im Winter, warum gehen diese Pflanzen kaputt? Weil einfach der Boden gefriert, der Topf friert durch, dann scheint die Sonne eben auf die immergrünen Blätter und dann fängt halt die Pflanze an, Wasser zu verdunsten, kann kein neues Wasser aufnehmen und dadurch, das ist ja der Frostschaden. Darum gehen die über den Winter kaputt. Und das muss ich jetzt gucken, dass ich das mache, dass ich dann eben, wenn ich auch den Oleander zum Beispiel, der kann ja ein paar Grad Frost ab, wenn ich den länger draußen, der muss jetzt langsam dann auch in den, in den Winterschutz. Und es ist ein Ding, worauf man achten muss. Das heißt also, umso wärmer ich überwintere, umso heller muss der Raum sein. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt also, okay, habe ich einen dunklen Raum, also ganz dunkel darf das sowieso nicht sein. Ich brauche immer ein bisschen Licht. Die Pflanzen brauchen, außer sie haben keine Blätter, aber sonst brauche ich immer ein bisschen Licht. Und wenn ich aber nicht die Möglichkeit habe, genügend Licht zu haben, dann muss ich darauf achten, dass es sehr kühl ist. Ja, da darf, also am besten ist so eine Temperatur von 6 bis 8 Grad und nicht wärmer. Warum? Weil sonst würden die Pflanzen wieder anfangen zu wachsen und dann fangen sie an zu vergeilen und dann kommen, ja, dann fühlen sich die Schädlinge richtig wohl und, ja, und saugen und, ja, und beißen und machen den Pflanzen zu schaffen.
Das heißt, so ein Schuppen mit Fenster wäre okay, der fensterlose Keller eher nicht.
Nein, nee. Das ist der fensterlose Keller, ist was eben, ja, da kann ich halt meine Dahlien oder sowas überwinden, dann ist überhaupt kein Problem. Aber überall da, wo Blätter dran sind, ja, das ist schlecht. Da kann ich auch meine Hortensie reinstellen. Das ist auch kein Problem. Meine Hortensie kann ich auch im Fensterlose. Das ist halt so, wenn ich die dann im Kübel habe und ich will die ein bisschen vor Frost schützen, kann ich die dann auch da reinstellen. Aber immer besser ein wenig Licht. Aber heute ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn ich nur den Keller habe, der kein Licht hat, gibt es heute LED-Pflanzenlichter. Die haben 20 Watt, ja, und die kann man 6 Stunden laufen lassen. Das ist wirklich keinen großen Kostenaufwand. Und das kann man machen. Und dann ist das eine Erhaltungsbelichtung. Das heißt also, dann kann ich auch meine Pflanzen im Keller gut überwintern.
Gibt es auch Pflanzen, die ich einpacken muss? Also so ein Jute-Säckchen drüber, sieht man ja auch öfter mal.
Ein Jute-Säcke ist die Alternative zum Schattenstellen. Ja? Das heißt also, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, meine Pflanzen in Schatten zu stellen, dann packe ich die halt in Jute-Säcke ein. Also die Jute-Säcke, das ist nicht dafür gedacht, dass die Pflanze keinen Frost bekommt, weil dann würde ich mein Haus in Jute packen, ja, dann bräuchte ich nicht mehr heizen. Ja, das geht nicht, ja. Das heißt, die Jute, und es ist völlig egal, auch wenn ich jetzt eine Noppenfolie nehme und den Topf mit Noppenfolie einwickle, trotzdem friert der Topf zu. Also viel wichtiger ist halt, den Jute-Sack über meine Pflanze zu waschen, über meine Rosenhochstämmchen. Meine Rosenhochstämmchen müssen unbedingt eingepackt werden, weil man kennt ja auch, die Rosen, die haben zwar keine Blätter, die haben aber eine grüne Rinde. Und alles, was grün ist, über grün wird Wasser verdunstet. Und wenn ich da nichts mache, dann friert halt die Veredelungsstelle kaputt. Das heißt also, ein Hochstammrose, die ist dann irgendwann kaputt. Wenn ich die schön einpacke in Jute, bloß nicht in Plastik oder so, dann fangen die halt zu schwitzen. Und dann, das ist nicht gut, dann fault es da drunter. Also Jute ist eine gute Sache. Kommt nur eine rote Schleife dran, ein paar Zapfen dran und da hat man gleich eine schöne Weihnachtsdeko.
Also Weihnachtsdeko mit Pflanzen, das magst du auch gerne, oder?
Ja, natürlich. Das habe ich irgendwie mit ins Blut bekommen, weil wir haben früher also immer, also als Gärtner, hat man im Winter auch, ja, Weihnachtsdeko gemacht.
Du hast gerade schon gesagt, ich kann auch Laubhaufen machen, damit zum Beispiel der Igel einen Unterschlupf findet. Gibt es noch andere Ecken in meinem Garten, die ich jetzt vorbereiten kann, die für Winterschlaf super geeignet sind? Gibt es auch für andere Tiere oder ja, Insekten, die Winterschlaf machen, Möglichkeiten, dass ich da ein bisschen was Gutes tun kann?
Ja, also hier ist es wirklich so, jedes Insekt braucht keinen Menschen. Ja, das heißt, wir können natürlich immer anfangen, unsere Insektenhotels aufzustellen und so. Aber wenn man mal so überlegt, wie sieht das eigentlich in der Natur aus? Das heißt also, so ein Insektenhotel, umso größer das Insektenhotel ist oder wäre, ja, umso schlechter ist das eigentlich. Warum? Weil in der Natur ist die Wildbiene oder so, die sucht sich irgendwo ein Loch. Und dann wohnt die da und setzt da ihre Brut dran in diesem einen Loch. Und ja, aber wenn wir jetzt ein großes Insektenhotel haben, wo ganz viele auf einmal, in der Natur würde das nie vorkommen. Niemals in der Natur würde vorkommen, dass 500, ich sag einfach mal, irgendwelche Mauerbienen irgendwo in einem Loch oder auf einem Fleck überwintern. So, das große Problem ist halt, wenn da jetzt eine Krankheit reingeht, wenn da nur eine Biene drin ist, dann stirbt die eine Biene. Aber so kann das ganz schnell passieren, dass diese ganze Kolonie krank wird und dann habe ich da, nicht eine kranke Biene, sondern 100 kranke Bienen. Also darum ist es immer gut, immer überlegen, wie sieht das eigentlich in der Natur aus? Wo überwintert die Natur? An vielen verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel, ja, in Kronenästen. Ja, die fliegen los in Holunder und machen den Holunder, der hatte in der Mitte in den Stämmen hat der so eine, ja, ich sag mal, so eine korkige Füllung, das nehmen die raus und dann gehen die da rein und überwintern da. Die gehen an irgendwelchen hohlen Stängeln, an den Stauden und so. Darum da nicht aufräumen. Einfach das lassen, das ist das Beste, was man machen kann. Ab und zu mal einen Laubhaufen. Ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen spät für den Igel jetzt. Der hat eigentlich schon was gefunden, aber der eine oder andere Igel war vielleicht noch nicht fett genug. Und der ist noch unterwegs, der findet dann eben so einen Raum. Man kann auch ein Igelhäuschen aufbauen, das, was man füllt. Also da kriegt man ganz viel Informationen, wenn man das möchte, wo sich dann die Igel zurückziehen können. Man kann auch Steinhaufen irgendwie im Garten haben, wo sich dann Echse und Co. irgendwie zurückziehen kann. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man im Garten machen kann. Und die sind mit wenig Arbeit verbunden. Das ist ja ganz wichtig. Das ist immer ganz wichtig, weil die das ist Natur und naturnah sozusagen. Und wenn man das naturnah gestaltet, einige Ecken, dann finden dort eben auch ganz viele Tierchen Unterschlupf. Nicht nur im Winter, nachher auch im Sommer.
Bloß keine Panik. Das wirkt natürlich gut. Wir fangen ja jetzt auch an, den Vögeln, die noch da sind, so ein bisschen Futter auch zu geben. Und da könnte es ja ein Problem geben, und zwar der Kornkäfer.
Ja, aber für die Vögel ist das kein Problem. Ja, für die Vögel ist das gar kein Problem. Also es gibt ganz, da hatte ich auch mal ein Erlebnis. Und zwar, da bin ich aus so einem Gartencenter gegangen und da war draußen im Außenbereich war Vogelfutter im Angebot. So, und warum? Weil in diesem Vogelfutter war der Kornkäfer drin. Ja, so, für die Vögel, die freuen sich, wunderbar, gar keine Frage. So, diese Tüten waren auch nicht umsonst draußen, ja, die standen noch nicht umsonst draußen und nicht drin, weil der Kornkäfer natürlich, ja, der frisst sich durch die Tüte und verteilt sich dann überall. Wenn ich das natürlich rausgebe, ja, wenn ich das draußen lagere, wenn ich weiß, dass ich da den Kornkäfer habe und dann im Garten bin und das draußen habe, ist das kein Problem. Das kann ich irgendwo hinkippen, die Vögel fressen ja auch die Fleischeinlage. Also alles überhaupt gar kein Problem. Nehme ich jetzt aber diese Tüte mit nach Hause und dann habe ich die in meinem Vorratsraum in der Küche oder irgendwo stehen, wo ich dann immer was rausnehme, verbreiten sich die Kornkäfer in meinem ganzen Vorratsraum, in meiner Küche und irgendwann habe ich die Viecher überall sitzen und das ist echt wirklich ekelhaft. Das ist wirklich so, also so eine Tüte, die voll ist mit diesem Kornkäfer, die läuft alleine über das Fließband, ja, da braucht man gar nicht das Fließband anstellen, ja, so bewegt sich das da drin, ja, das ist für die Vögel alles in Ordnung, für die ist das ein Leckerbissen. Aber zu Hause nicht. Also immer darauf achten, wenn ich Vögelfutter kaufe, immer ein bisschen reingucken, dass da nichts drin ist. Und am besten ist das Vogelfutter wirklich dann auf dem Balkon oder irgendwo im Garten, draußen, irgendwo dort lagern und nicht mit reinnehmen in die warme Bude oder so. Das ist immer am besten.
Also nicht da, wo Lebensmittel sind.
Genau, weil es muss nicht nur der Korn gehen. Ich kann mir dann auch Lebensmittelmotten oder sowas mit reinholen. Also das ist halt einfach so. Weil auch dort, wo dieses Futter hergestellt wird, und wenn man dann noch billiges Futter manchmal kauft, aber das steckt man einfach nicht drin. Das kann halt auch in dem teuren Futter drin sein. Ja, das ist wichtig. Und wenn man aber wirklich mal ein Problem hat, also wenn man ein Problem hat mit Lebensmittelmotten oder eben auch mit dem Kornkäfer, da bringt überhaupt nichts, da irgendwie Pheromonfallen aufzuhängen. Also ich habe das schon erlebt, da hängt man solche Klebenfallen auf, ja, und dann hat man das Fenster auf und dann kommen die Mutten auch von draußen. Ja, also dann, wenn man keine hatte, dann hatte man aber, dann hat man welche. Darum ist es viel besser, man besorgt sich einen Dampfreiniger. Und mit dem Dampfreiniger, der macht ja richtig heißen Dampf, gehe ich überall in alle Ritzen und überall in die Schubfächern und mache die damit sauber. Und dann hört man es manchmal richtig knacken, ja, wie dann die Puppen, die sich dann verpuppt haben, schön, ja, ich sag mal, gar werden. Und das ist das Einzige, was richtig gut funktioniert, wo man sagen kann, okay, und das macht man ein paar Mal und dann kriegt man das auch in den Griff. Alles andere da irgendwie aussaugen oder so, das funktioniert, die kleben so gut fest, kriegt man mit dem Sauger nicht raus. Also da ist es eher mit einem Dampfreiniger, ist das richtig gut. Einen guten Dampfreiniger, wenn man keinen hat, borgt man sich einfach ein und dann kriegt man das gut in den Griff.
Und sag mal, könnte ich nicht Vogelfutter auch selber herstellen? Also wir haben ja jetzt das ganze Jahr über jetzt Sonnenblumen ausgesät und hochgezogen. Die Sonnenblumenkerne zum Beispiel, eignen die sich nicht auch für Vogelfutter?
Ja, wenn du noch welche über hast. Also das heißt, wenn du sie nicht schützt. Ja, das heißt, dann muss man sie aber schon schützen. Weil wenn du sie nicht schützt, wissen die Vögel das schon. Und dann, wenn du dann denkst, okay, jetzt gehe ich mal raus, dann, dann sind sie weg. Also abernten, das heißt also wirklich die Köpfe abschneiden, dann ab in Perlongstrumpfhosen und die irgendwie zum Trocknen aufhängen. Und dann kann man diese ganze Sonnenblumenscheiben, ja, die nimmt man dann und kann damit seine, kann man nutzen als Vogelfutter. Und das wird gut angenommen. Ja, das wissen die Vögel, dann gehen die da hin und holen sich immer mal so eine, ja, und futtern dann die Sonnenblumen. Man kann natürlich auch, ja, Sonnenblumenkerne, man kann da zum Beispiel auch so Rinderteig oder sowas nehmen und da kann man auch solche Fettbällchen selber herstellen. Also auch das geht, weil das ist gut für die Vögel. Die brauchen im Winter, wenn es richtig kalt ist, auch ein bisschen Fett und die nehmen diesen Rinderteig richtig gut an und die fressen manchmal die selbstgemachten, ich sag mal Meisenknödel sozusagen, viel lieber als die gekauften. Manchmal sieht man, man kauft so die Meisenknödel, da gehen die gar nicht dran. Und wenn man das dann selber gemacht hat, dann zack. Ja, man kann auch einfach also früher, was haben wir gemacht? Also früher hat man so einen Rinderteig einfach im Baum gehangen. Ja, ohne was, nur diesen Teig. Und da sind die Vögel alle dran und haben sich dann ihr Fett geholt. Haben sich ihr Fett weggeholt sozusagen.
Also da machst du denn das immer noch auch selber oder kaufst du?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Garten ist immer viel los und das Einzige, was ich mache, ich kaufe ein bisschen Sonnenblumenkerne und fütter Sonnenblumenkerne. Und wenn ich, ja, ein bisschen Eichhörnchen und Co., die kriegen ein paar Erdnüsse. Also ich übertreibe es eigentlich nicht, weil bei uns im Garten ist wirklich eine ganze Menge los. Das heißt also, wir haben ganz viel, also auch Saat, die da noch hängt und ja, wir haben so richtig so einen kleinen wilden Garten. Und die sollen auch die Larven von den Bäumen fressen, die verpuppen, die sollen die Bäume absuchen, damit sie da irgendwie, ja, ich sag einfach mal, einen Apfelwicklerlarve finden und so. Das ist auch ganz wichtig. Sollen ein bisschen was tun, die kriegen auch was, damit sie angelockt werden, aber die sollen sozusagen auch ein bisschen gucken, dass sie an unseren Bäumen oder unseren Pflanzen auch ein paar Schädlinge fressen, die da eben überwintern wollen.
Die sollen quasi bei dir im Garten ein bisschen aufräumen.
Genau, also ich sag mal, ja, ein bisschen arbeiten. Ja, ich muss ja auch arbeiten. Ich muss ja auch arbeiten, um Vogelfutter zu organisieren. Schenkt mir ja auch keiner. Also, ja, eine Hand wäscht die andere.
Das stimmt, das stimmt. Lieber René, wir haben vorhin schon über Zimmerpflanzen gesprochen und um Zimmerpflanzen geht's auch in deinem Top-Tipp vom Pflanzenarzt.
Morgen wird's grüner. Der Top-Tipp vom Pflanzenarzt.
Wir haben jetzt Winterzeit. Ja? Ende Oktober ist ja nun sind die Uhren umgestellt worden und das ist jetzt das Zeichen dafür, dass unsere Pflanzen in die Winterruhe gehen. Das heißt, die werden jetzt nicht mehr gedüngt. Also, und das ist ganz wichtig, bloß nicht anfangen jetzt irgendwelche, ja, ich sag einfach mal Bananenschalen in die Erde stecken und so. Da können die nichts mehr mit anfangen. Warum? Weil einfach die Tage werden immer kürzer, Pflanzen machen kaum noch Photosynthese. Das heißt, die können das gar nicht mehr umsetzen. Die fahren einfach ihren Stoffwechsel runter und gehen in die Winterruhe. Ausgenommen, ich habe eine Pflanzenbeleuchtung. Das heißt also, wenn ich meine Pflanze belichte, dann kann ich das machen. Dann muss sie aber Assimilationslicht haben. Das heißt also, das Licht muss so stark sein, dass die Pflanzen Photosynthese machen können und dass sie darunter wachsen können. Dann darf ich weiter düngen und sonst ist jetzt Ruhe. Das heißt, jetzt ist Ruhephase, bis die Uhren wieder umgestellt werden, bis die Sommerzeit kommt. Es ist wie bei den Gärtnern. Wir gehen jetzt auch ganz langsam. Wir fahren jetzt auch unseren Stoffwechsel runter. Wir brauchen nicht mehr ganz so viel Malochen. So ist das jetzt bei den Pflanzen auch.
Das heißt, ein halbes Jahr ist jetzt Ruhe vom Düngen.
So ungefähr, ja.
Gibt's noch etwas anderes im November, was Sie im Garten, auf dem Balkon oder mit den Zimmerpflanzen machen sollten oder müssen?
Also wir haben alles aufgeräumt, wir haben dafür gesorgt, dass die Pflanzen eingepackt sind. Wir hören jetzt auf zu düngen. Und was wir vielleicht noch machen können, das ist halt eben, ich weiß nicht, kennst du den Barbara-Tag?
Ja, der ist aber im Dezember erst.
Ach ja, stimmt, wir haben ja November, stimmt ja, das ist mir jetzt gar nicht eingefallen.
Das ist doch ein gutes Stichwort. Alle, die wissen wollen, was ist mit den Barbara-Zweigen, heißen die dann, ne?
Genau.
Mit den Barbara-Zweigen auf sich haben die schalten einfach zur nächsten Folge wieder ein.
Ja, ich dann war schon wieder darüber. Weit, ja. Ich war einfach schon wieder, bin schon so im Sprechen, ich bin schon wieder zu weit nach vorn. Was ich nochmal, das will ich nochmal zum Abschluss sagen, das ist nämlich auch ganz wichtig. Ich ziehe meine Paprikapflanzen über den Winter. Ja, das kann man auch machen. Ja. Das heißt also, ich habe meine Paprikapflanzen immer im Kübel. Ja. Und die ziehe ich über den Winter. Das heißt also, wenn man die dann so kühl über den Winter zieht, so bei 12 Grad irgendwie so, dann hat man ja im nächsten Jahr ganz schnell und wieder ganz viele Paprikas. Also wer das noch nicht gemacht hat, kann das mal ausprobieren. Gibt ganz viele Leute, die das auch mit Chili machen. Ich bin nicht so ein Chili-Fan, also ist mir zu scharf. Aber mit Paprika geht das auch.
Ach, das ist ein guter Tipp, weil wir haben zu Hause auf dem Balkon immer so Mini-Paprika und pflanzen die jedes Jahr neu. Also auch in Kübeln, in Kübeln, mehrere Kübel und pflanzen die jedes Jahr neu. Okay, ich muss haben ein bisschen was zu tun. Weihnachtsstern bis in den April bringen und die Paprikapflanze.
Ja, einfach mal versuchen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da sich keine Schädlinge reinholt, weil die Schädlinge wissen ganz genau, oh, es wird kalt, ich muss mir irgendwo eine Stelle suchen. Und ja, die holt man sich dann eigentlich mit in die Wohnung. Und da muss man immer jetzt ein bisschen mal ein Auge drauf halten. Da jetzt reden wir aber im Dezember nochmal drüber, weil es dann richtig losgeht. Und also natürlich immer, wenn ich Pflanzen reinhole, die kontrolliere ich natürlich auch immer, ob da irgendwelche Schädlinge dran sind, dass ich mir nicht reinhole. Das ist ganz wichtig. Ich kann auch, bevor ich Pflanzen nochmal reinhole, die nochmal ein bisschen zurückschneiden. Das ist auch gar kein Problem. Ist ganz oft so, dass man das auch muss, weil man den Platz nicht hat. Ja, das ist halt auch gar kein Problem. Und dabei kontrolliert man gleich, ob alles gut ist.
Perfekt. Das besprechen wir alles in der nächsten Folge. Wer bis dahin noch Fragen hat, kann uns eine Mail schreiben an garten@bildderfrau.de. Auf dem Instagram-Account von dir einmal vorbei gucken. Da gibt's ja auch immer ganz viele Tipps. Dein Account heißt Pflanzenarzt.
Ganz einfach. Man muss nur Pflanzenarzt suchen, dann findet man mich.
Dann findet man dich. Wer also Lust hat und in der Zwischenzeit sich noch ein bisschen informieren will, ist da immer herzlich willkommen. Und ich freue mich dann auf die nächste Folge, wenn wir über den Dezember sprechen.
Jawohl. Wunderbar.
Super.
Schön.
Bis zum nächsten Mal, lieber René.
Bis zum nächsten Mal, ja. Tschüss.
Tschüss.